Ich werde damit rechnen müssen, dass Motive für eine Falschbeschuldigung gesucht werden. Ich werde damit rechnen müssen, dass die beschuldigte Person mir zumindest droht mit Strafanzeigen oder Klagen wegen übler Nachrede. Wenn mir jemand anderer validiert, das war nicht in Ordnung, dann hat das einen Mega-Effekt, weil Betroffene von Belästigungen, auch von sexualisierter Gewalt oder von psychischer Gewalt, sind ja wahnsinnig oft mit so Gaslighting-Strategien konfrontiert. Ich finde, es ist absolut legitim zu sagen, ich lasse mir keine einzige Grenzverletzung gefallen und ich möchte jeden Kampf kämpfen. Ich befürchte nur, dass das so viele Ressourcen bündelt, dass man dann im Endeffekt nur ausgebrannt ist.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir so denkst, eigentlich habe ich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club.
Wir sind Lukas und Fredi, uns ging es genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst.
Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Work Exposed. Achtung, das ist der zweite Part eines Zweiteilers zum Thema sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Falls ihr den ersten Part nicht gehört habt, kurzes Wrap-up. Wir haben darüber gesprochen, wie drastisch das Problem nach wie vor in unserer Arbeitsgesellschaft verbreitet ist, welche Personen in der Regel betroffen sind, welche Arbeitsstrukturen das Problem nach wie vor befeuern. Und falls ihr euch unsicher seid, war das jetzt sexuelle Belästigung oder nicht? Da hat Yara noch mal ein paar wertvolle Tipps mitgegeben am Ende der Folge. Damit kommen wir zu Yara. Du bist die perfekte Gästin heute und auch schon vor 2 Wochen gewesen. Yara ist nämlich selbstständige Rechtsanwältin und steht Opfern von sexueller Gewalt, von Übergriffen tagtäglich zur Seite. Und nicht nur das, sie berät auch Unternehmen, Prozesse zu schaffen und ein Arbeitsumfeld zu etablieren, in dem sich alle sicher und wohlfühlen können. Also, falls ihr das verpasst habt und noch ein bisschen mehr Kontext vorweg haben wollt, hört unbedingt in den ersten Part rein. Ansonsten für alle, die ihn schon gehört haben, jetzt geht's los mit dem zweiten Part. Wir sprechen heute darüber konkret, wie man sich wehren kann, wenn man Opfer von einem sexuellen Übergriff geworden ist am Arbeitsplatz. Und nach der Kritik im ersten Part, was Unternehmen brauchen, einmal ganz konkret, was sollte umgesetzt werden. Also, viel Spaß heute. Ich bin selbst noch nicht und es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich es nie sein werde, Opfer von einem sexuellen Übergriff geworden. Und daher, um mich auch dafür zu sensibilisieren, habe ich mir mal angeguckt, was sind denn so die häufigsten Belästigungstypen. Und dabei bin ich auf eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gestoßen. Die haben 1531 Menschen befragt und von denjenigen, die schon mal sexuelle Übergriffe bzw. sexuelle Belästigung erfahren haben, haben 62% der Betroffenen haben angegeben, dass sie Belästigung in Form von sexualisierten Kommentaren erfahren haben. 44% haben auch unerwünschte Blicke, Gesten oder sogar Nachpfeifen erfahren. Und das finde ich sehr krass, ganze 26% sogar Berührungen, die ja nicht erwünscht waren. Und ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Bilder im Kopf. Und ehrlicherweise, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in so einem Moment bin, wo mir sowas passiert, wäre ich wahrscheinlich erstmal mega perplex und wüsste überhaupt nicht, damit umzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Menschen auch so geht. Du hast ja auch viele Erstgespräche mit Kunden, mit Mandanten. Was empfiehlst du so als erste Schritte? Wie sollte man an die Sache herangehen?
Also ich glaube, du musst unterscheiden, zu welchem Zeitpunkt welcher Schritt. Also das eine ist eben, was mache ich im Moment direkt danach. Und wie du sagst, die meisten sind überrascht, also der Überraschungseffekt oder dieses Perplexsein und auch eben diese Scham, die sofort reinkickt quasi, sind sehr dominante Reaktionsmuster, was es relativ schwierig macht, sofort darauf zu reagieren. Ja? Und die zweite Frage ist, was mache ich danach? Quasi setze ich danach Schritte? Und da empfiehlt es sich grundsätzlich schon, mit der Person, die mir gegenüber eine Grenze verletzt hat, das Gespräch zu suchen oder der Person zu sagen, das ist mir unangenehm, ich möchte das nicht. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das vielen Personen schwerfällt und auch, dass das wahrscheinlich nicht immer gehen wird, je nachdem, wer die belästigende Person ist. Es gibt Mandantinnen, die kommen und sagen, ich möchte weiterhin dort arbeiten, aber ich möchte, dass es aufhört, beziehungsweise ich möchte, dass es Konsequenzen gibt für die belästigende Person. Das ist eine völlig andere Basis, auf der wir arbeiten, als wenn eine Person sagt, ich möchte dort gar nicht weiterarbeiten. Ich will jetzt eigentlich nur wissen, welche Ansprüche kann ich geltend machen. Mhm. Wenn die Person dort weiterarbeiten möchte, dann hängt es wiederum davon ab, wie sind die Strukturen in ihrem Unternehmen. Es ist selten sinnvoll, direkt zur Führungskraft zu laufen. Warum? Weil dann greift diese Maßnahmenverpflichtung. Das heißt, dann muss der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin handeln. Auch dann, wenn die Betroffene das dann gar nicht mehr mag oder das plötzlich aus dem Ruder gerät. Ja? Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass wenn eine Betroffene eine Meldung macht und der Arbeitgeber geht darauf ein, dass dann alle Kollegen und Kolleginnen auf der Seite der Betroffenen stehen und sagen, wie können wir dich unterstützen, sondern fast immer bilden sich Lager. Es wird oft Druck ausgeübt auf die betroffene Person. Die beschuldigten Personen gehen oft sehr stark in die Gegenoffensive, so erlebe ich das. Also auch von den internen Ermittlungen, wenn ich quasi auch nur als Ermittlerin intern agiere, das heißt versuche herauszufinden, was der Sachverhalt ist, werde ich mit Anwaltsbriefen bombardiert und es wird versucht, mich ins Eck zu drängen und so weiter. Also gegen Angriff als beste Verteidigung. Und natürlich schüchtert das die betroffene Person ein. Und aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht zuerst sinnvoll, dass man mit einer Person im Unternehmen spricht, die unter einer Verschwiegenheitsverpflichtung steht. Mhm. Das kann sein der Betriebsrat. Das kann sein eine Gleichstellungsbeauftragte oder eine Vertrauensperson, wenn eine bestellt ist. Wenn es das nicht gibt, dann kann man sich überlegen, ob man gemeinsam mit einer Kollegin vielleicht eine Strategie entwickelt. Also es ist selten sinnvoll, auf eigene Faust einfach loszustarten, Beschwerde einzubringen im Unternehmen und sagen, ich kriege das schon hin und man wird mir glauben, weil es ist wichtig, dass man Rückendeckung hat, es ist wichtig, dass man unterstützt wird und auch, dass man nicht die eigene Realität irgendwann beginnt zu hinterfragen, weil es wird dann die Version der Betroffenen oft angezweifelt von allen möglichen Seiten und die Schuldumkehr, die da stattfindet, beeinflusst natürlich auch die Wahrnehmung des Opfers. Und es passiert dann schon, dass Opfer sich vielleicht dann gar nicht mehr so sicher sind, wie war das wirklich, oder hinterfragen, warum sie eine Beschwerde eingebracht hat. Und wenn es da aber Leute gibt, die den Rücken stärken und sagen, wir stehen dir bei, wir unterstützen dich, wir haben das gesehen oder wir haben zumindest bemerkt, dass deine Art sich irgendwie verändert hat, dass du zurückgezogener bist, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein.
Okay. Gibt es denn irgendwas, was ich für so ein Gespräch dann schon bestenfalls vorbereiten kann? Also ich denke jetzt gerade so an, ich habe die Ereignisse protokolliert oder ich habe vielleicht sogar Zeugen in der Hinterhand, die ich irgendwie informiere, dass ein Gespräch stattfindet. Oder würdest du sagen, ist erstmal gar nicht notwendig?
Wenn ich zu wem gehe jetzt? Zur Beschwerdestelle oder zum Vertrauensperson?
Ja, das ist wahrscheinlich ein Unterschied dann, ne? Also erstmal ja. Vertrauensperson ist es wahrscheinlich.
Die Idee der Vertrauensperson ist, dass du einfach der das hinknallen kannst. Ja. Dass sie mit dir gemeinsam arbeitet. Okay, wie ist der Sachverhalt, dass du einfach mal schilderst, sortierst deine Gedanken und dann gemeinsam mit der Vertrauensperson durchgehst, welche Beweise könnte es geben, welche Beweise sichern wir, hast du Gedankenprotokolle, Tagebücher geschrieben, hast du vielleicht einer Freundin, einem Freund mal privaten SMS oder ein WhatsApp dazu geschrieben, das ist natürlich auch ein Indizienbeweis, also das wissen die Vertrauenspersonen dann in der Regel, welche Beweise grundsätzlich denkbar sind. Und unterstützen dann die Betroffenen. Bei der Beschwerdestelle ist es eher so, die agiert halt objektiv oder sollte objektiv agieren. Also man kann sich das vorstellen wie eine Staatsanwaltschaft eigentlich. Ja? Mhm. Die entscheidet am Ende nicht über die Maßnahmen, das macht der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, aber sie quasi setzt die Grundbedingungen dafür zu wissen, was überhaupt passiert ist, indem sie den Sachverhalt aufklärt. Und natürlich kann es sein, dass die Mitarbeitenden der Beschwerde auch die Beteiligten fragen, ob sie bestimmte Beweise noch haben oder nicht. Aber die machen das auf eine andere Art, als sie Vertrauensperson das machen würde. Ja? Das heißt, wenn es eine Vertrauensperson gibt, muss ich eigentlich gar nichts vorbereiten. Ich gehe einfach hin und kotze mich aus, sozusagen, ja. Und sortiere Gedanken und entscheide mich dann, ob ich was machen will oder eben nicht. Mhm. Und bei der Beschwerdestelle ist es schon sinnvoll, dass man davor recht strukturiert ist und sagt, das ist meine Beschwerde. Das sind meine Beweise. Es gibt Unternehmen, die verwenden dafür eigene Beschwerdeformulare, wo auch angegeben werden kann, welche Beweise vorliegen. Mhm. Das hilft natürlich dem Ganzen ein bisschen eine Struktur zu geben.
Ich höre jetzt gerade raus, du hattest es eben schon erwähnt, sowas wie Chatnachrichten, also was ich vielleicht im konkreten Moment machen kann. Ich kriege zum Beispiel eine übergriffige Nachricht von meinem Kollegen, vielleicht einen Screenshot zu machen, mir den direkt irgendwo abzulegen.
Sofort, ja, vor allem, seitdem bei vielen, wie sagt man, Kommunikationsanbietern wie WhatsApp kann man ja die Nachrichten jetzt mittlerweile schon löschen, auch schon gelesene Nachrichten. Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich sage den Klientinnen immer, ich bin weniger ein großer Fan von Screenshots, weil das irrsinnig schwer nachvollziehbar ist mit den Daten und den Uhrzeiten. Mhm. Das ist dann meistens ein komplettes Chaos. Man kann Chats, soweit ich weiß, bei jedem Anbieter extrahieren, glaube ich, oder exportieren, so, wo man dann quasi den gesamten Chatverlauf als Textdokument hat.
Okay.
Und mit Uhrzeit auch immer dabei. Mhm. Und das empfehle ich immer zu machen.
Okay.
Also entweder gleich schnell ein Screenshot, aber dann auch bald WhatsApp extrahieren. Mhm. Ich sage immer WhatsApp, weil das gängigste ist, aber es gibt natürlich auch andere Anbieter und manche tatsächlich schreiben auch bei Facebook. Mhm. Also es ist egal was, aber immer sichern ist das oberste Gebot. Ja.
Ja.
Okay.
Wenn man in einem kleineren Unternehmen arbeitet, was jetzt vielleicht keine Beschwerdestelle hat, wo wir ja schon wissen, das haben wahrscheinlich eh schon viele neue Große auch nicht, und dann gibt es aber auch keine Vertrauensperson. Und ich denke da jetzt beispielsweise mal an einen etwas kleineren Handwerksbetrieb oder irgendwie so. Sehr oft Männer dominiert, wenn das jetzt ein 10-köpfiges Team ist, gar nicht so unwahrscheinlich, dass da 10 Männer arbeiten mit einem Vorgesetzten. Und wenn man da dann jetzt als Frau anfängt und man erfährt da irgendwie sexuelle Übergriffe, an wen soll ich mich da wenden? Gibt es externe Anlaufstellen?
Ja, es gibt externe Anlaufstellen, die abhängig ein bisschen davon sind, was ich brauche. Also erstens mal, wo ich bin, in welchem Bundesland. Es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, da kann ich mich grundsätzlich von jedem Bundesland aus hinwenden. Die beraten, unterstützen, auch per E-Mail. Es ist wahrscheinlich immer ein bisschen auslastungsabhängig, wie schnell sie reagieren können, aber die agieren auch für Betroffene. Das bedeutet, sie schreiben zum Beispiel auch Aufforderungsbriefe an Arbeitgebende, ja, also Stellung zu beziehen zu dem und dem Vorwurf. Und das kann man dann in diesen Berichten von der Antidiskriminierungsstelle auch sehen, funktioniert recht gut, ja, weil die wird ernst genommen. Das ist eine ernstzunehmende Einrichtung. Mhm. Alle Einrichtungen, die unterstützen, sind gut, aber die Antidiskriminierungsstelle, da akzeptieren die meisten ArbeitgeberInnen auch, dass das nicht zu ignorieren ist, sag ich mal. Und dann gibt es eben unterschiedliche Beratungseinrichtungen, je nachdem, zum Beispiel für Männer, für LGBTQI-Plus-Personen, also oder wenn das in dem Bereich fällt, weil wir wissen ja auch, dass marginalisierte Gruppen grundsätzlich, also auch Personen, die Migrationsgeschichte haben oder ihnen zumindest zugeschrieben wird, oder auch Frauen mit Behinderungen, also Menschen mit Behinderungen, aber vor allem Frauen mit Behinderungen, ganz stark von Belästigung betroffen sind. Und da gibt es eben Einrichtungen auch eben für Menschen mit Behinderungen, für Frauen mit Behinderungen, die sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt erfahren haben, die spezialisiert sind auf das. Das heißt, das habe ich gemeint, mir das kommt immer darauf an, was ich konkret suche. Aber da gibt es Show Notes, dann kann ich euch Links schicken.
Da gibt's ganz coole
Übersichtslinks, wo man die einzelnen Einrichtungen findet.
Werden wir übrigens sowieso machen. Ihr findet nochmal ganz viele Informationen in unseren Shownotes, Anlaufstellen oder auch weitere Kontakte, im Zweifel auch vielleicht dein Kontakt, den wir da einmal integrieren können. Bringt mich auch zu der Frage, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, sind das kostenlose Anlaufstellen dann oder auch?
Genau, die Anlaufstellen, die ich gerade genannt habe, sind kostenlos.
Es gibt ja nicht nur Opfer und Täter in solchen Situationen oder Täterinnen und Opfer. Sorry, ich bin manchmal nicht so fit im Sprachfluss mit dem Gendern. Es gibt ja auch noch Zeugen. Ich aus männlicher Sicht habe erstmal nur darüber nachgedacht, so, wie verhalte ich mich, wenn ich da jetzt irgendwie konkret so einen Übergriff sehe und der tendenziell irgendwie schon ein bisschen heftiger war. Und hattest du noch angemerkt, das war mir dann zuerst gar nicht so bewusst, das ist ja auch so ein Thema, man ist selbst ja auch irgendwie dann vielleicht gar nicht betroffen, auch als Frau, aber man sieht, dass die beiden dahin oder der eine, die eine irgendwie immer so ein bisschen belästigt. Und dadurch fühlt man sich dann ja auch unsicher, weil das generell keine schöne Arbeitsatmosphäre ist, in der man dann da arbeitet. Wenn ich sowas mitbekomme und die betroffene Person vielleicht selber gar nichts unternimmt, ich mich dadurch aber selber schon total eingeschränkt fühle am Arbeitsplatz. Wie gehe ich dann damit um?
Also auch dann kann ich tatsächlich von Belästigung betroffen sein. Also ich muss nicht direkt angegriffen worden sein, um von Belästigung zu sprechen, sondern es geht darum, dass für mich ein Umfeld geschaffen wird, das unangenehm ist, wo ich mich nicht wohl und nicht sicher fühle. Also wenn ich als Frau zum Beispiel beobachte, dass eine andere Frau herabgewürdigt wird, dann macht das ja auch was mit mir, weil eine Person, die quasi meiner Gruppe angehört, so erniedrigt wird. Aus diesem Grund ist zum Beispiel auch es nicht erlaubt und fällt unter Belästigung, ist sogar explizit im Gesetz genannt, im Deutschen, pornografische Bilder oder Nacktkalender aufzuhängen. Nicht, weil ich da aufgehängt bin, sondern, oder ein Bild von mir aufgehängt ist, sondern, weil wenn eine, quasi ein Repräsentant, eine Repräsentantin meiner Gruppe objektifiziert wird, das natürlich auch etwas mit mir macht. Und dasselbe ist auch hier der Fall. Das heißt, ich muss hier das nicht auf mir sitzen lassen. Wenn ich mich nicht mehr sicher, nicht mehr wohlfühle, dann kann ich das genauso melden. Genau.
Okay.
Voll spannend. Hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, ne? Also man denkt, finde ich, ich zum Beispiel, denke dann immer eher darüber nach, wie kann man vielleicht die Person auch unterstützen, wo man mitbekommt, es hat in irgendeiner Form einen Übergriff gegeben, verbal. Ich saß mit in einem Meeting, mir war es selbst ganz unangenehm. Würdest du sagen, dass es da auch hilft, auf die Person mal zuzugehen oder erfahrungsgemäß?
Ja, auf jeden Fall. Ja, voll. Okay. Also ich glaube, wenn die Person sagt, für mich war das okay, ich habe hier keine Belästigung empfunden, dann ist es wichtig, das auch zu akzeptieren, dass diese Person selber das für sich so eingeordnet hat. Ja? Wir interpretieren Situationen unterschiedlich und vor allem kopen wir unterschiedlich mit Grenzverletzungen. Jeder, der oft betroffen ist von Diskriminierung oder Grenzverletzungen, hat erfahrungsgemäß seine oder ihre Coping-Strategien gefunden. Und für manche ist die Coping-Strategie zu sagen, ich ignoriere es, ich tue so, als wäre es nicht passiert und ich schaue darüber hinweg. Und aus meiner Sicht, solange ich keine Vorbildwirkung oder Vorbildfunktion habe, ist das auch in Ordnung. Jeder soll damit umgehen, wie er möchte oder wie sie möchte. Das heißt, wenn die Person sagt, ich möchte nichts machen, dann ist das zu respektieren. Aber natürlich ist es sinnvoll, es zumindest einmal anzusprechen, weil es zeigt, ich habe dich gesehen und du bist nicht allein. Und deine Wahrnehmung stimmt auch. Weil viele Betroffene sagen nichts, weil sie sicher nicht mal sicher sind, habe ich jetzt was falsch gemacht oder war das jetzt wirklich so? Und wenn mir jemand anderer validiert, das war nicht in Ordnung, dann hat das einen Mega-Effekt. Weil Betroffene von Belästigungen, auch von sexualisierter Gewalt oder auch von psychischer Gewalt, sind ja wahnsinnig oft mit so Gaslighting-Strategien konfrontiert. Die Wahrheit wird umgedreht, wird kleingeredet, man selber wird zum Problem gemacht. Und wenn dann aber der wer ist, der einen konkret darauf anspricht und sagt, ich habe es gesehen, brauchst du Unterstützung, dann kann das sehr helfen, mal in die Gänge zu kommen oder ins Tun zu kommen.
Vielleicht merkt man dann auch erst selber, dass es gerade übergriffig war.
Ja,
also, total. Genau. Ne? Ja, voll.
Diese Validierung, ne?
Ja.
Ja.
Wenn ich mich jetzt an den Arbeitgeber wende und überhaupt keine Unterstützung erfahre, welche rechtlichen Schritte kann ich dann einleiten?
Also, es kommt darauf an, ob du eine Entschädigungszahlung möchtest oder nicht. Dafür, dass du diese Belästigung erlitten, beziehungsweise dass darauf nicht reagiert worden ist und du dann zum Beispiel Therapiekosten gebraucht hast. Wenn du die möchtest, dann musst du ein Aufforderungsschreiben an den Arbeitgeber senden, innerhalb von 2 Monaten nach dem Vorfall. Ja, sonst ist es verfristet. Wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin darauf nicht einsteigt, dann hast du nochmal 3 Monate Zeit, um zum Arbeitsgericht zu gehen und deinen Anspruch einzuklagen. Daneben hast du, natürlich hättest du das Recht gehabt, geschützt zu werden. Diesen Schutz hat aber der Arbeitgeber eben verwehrt. Also hast du ein Leistungsverweigerungsrecht. Das bedeutet, dass du, solange es für dich nicht zumutbar ist, weiter zu arbeiten, weil die Arbeitgeberin zum Beispiel die beschuldigte Person in keiner Weise aus meiner Sphäre genommen hat und ich jeden Tag vielleicht sogar mit ihr im Büro sitzen müsste. Es empfiehlt sich allerdings, dass ich das zuvor schriftlich ankündige dem Arbeitgeber, also dass ich der Arbeitgeberin sage, du hast nichts dafür getan, mich hier zu schützen, deswegen lege ich jetzt meine Arbeit nieder und die Person hat weiterhin das Recht auf volles Gehalt, bis die Situation gelöst ist. Ja. Natürlich kann das auch ein Kündigungsgrund in die andere Richtung sein, wenn es ungerechtfertigt ist. Mhm. Ja. Also das würde ich persönlich nicht machen, ohne mich davor zumindest einmal beraten zu haben, mit einer, wie zum Beispiel der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Aber das gibt es grundsätzlich, die Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung. Das heißt, ich kann auch einfach fristlos kündigen, wenn es für mich nicht zumutbar ist, weiter dort zu arbeiten. Das sind so im Endeffekt die Möglichkeiten, die eine betroffene Person hat, wenn sie belästigt worden ist und die Arbeitgeberin untätig geblieben ist oder zumindest nicht ausreichend tätig geworden ist. Oder auch dann, wenn die Belästigung von einer Person ausgeht oder ausgegangen ist, die selber dem Arbeitgeber zuzurechnen ist.
Okay. Wir hatten ja jetzt schon über den Status quo in Folge 1 gesprochen, ein bisschen Systemkritik geübt. Auch da haben wir uns nochmal spannende Zahlen angesprochen, weil wir über die Dunkelziffer gesprochen hatten. Und ich fand das ganz schön krass zu lesen, dass sich natürlich nur ein Bruchteil der Betroffenen A überhaupt mit Dritten austauscht, was du jetzt geschildert hast, was eigentlich der wichtigste erste Schritt ist. Das sind nur 39%. Nur 23% beschweren sich überhaupt offiziell und nur 1% gehen diesen Rechtsweg, den du gerade geschildert hast. Oder generell einen Rechtsweg. Auch das geht aus dieser Studie der Antidiskriminierungsstelle hervor. Ich kann mir natürlich vorstellen, von allem, was du jetzt geschildert hast, dass das vor allem diese Angst vor Konsequenzen ist. Oder auch, weil man Fristen verpasst hat. Du bist jetzt ja sehr, sehr nah dran als Anwältin. Was würdest du denn sagen, deiner Erfahrung nach, wofür muss ich mich denn wappnen, wenn ich mich auf so einen Prozess einstelle?
Also ich muss damit rechnen, tatsächlich, dass mir nicht jeder uneingeschränkt glauben wird. Ich werde damit rechnen müssen, dass Motive für eine Falschbeschuldigung gesucht werden. Ich werde damit rechnen müssen, dass die beschuldigte Person mir zumindest droht mit Strafanzeigen oder Klagen wegen übler Nachrede. Mhm. Damit muss ich rechnen. Das heißt, ich sollte, wenn es keine Vertrauensperson gibt, bevor ich zu einer Beschwerdestelle gehe, mir auch ein Wording überlegen, wo ich nachher dann nicht das Thema der üblen Nachrede habe. Ja, grundsätzlich gilt hier keine Tatsachenbehauptungen, nur Meinungen. Ja, ich habe mich bedrängt gefühlt. Für mich persönlich war das zu nah, für mich persönlich war das unerwünscht, ist eine Meinung. Er hat mich sexuell belästigt, ist eine Tatsachenbehauptung. Und wenn ich deswegen angezeigt werde, dann kann das richtig unschön werden, weil dann muss ich beweisen, also das ist jetzt deutsches Recht, nicht österreichisch, da ist ein bisschen anders. Da muss ich beweisen, dass es nicht passiert ist. Mhm. Und deswegen würde ich persönlich, nachdem das ja in Deutschland so schnell daherkommt, würde ich sehr aufpassen im Wording und mich beraten lassen. Genau. Ansonsten muss ich damit rechnen, dass meine Wahrnehmung einfach, habe ich eh schon gesagt, nicht ernst, also mir meine Wahrheit abgesprochen wird. Mhm. Damit muss ich rechnen.
Was hart ist, ne? Also ich glaube, wenn man sich eh schon diesem ganzen Prozess stellt, aber deswegen gut, dass wir drüber sprechen und auch gut eine ehrliche Einschätzung zu kriegen, was wäre dann trotzdem dein Rat an alle, die es machen möchten? Support sich im eigenen Umfeld suchen oder?
Also ich glaube, es gibt keinen allgemeingültigen Rat, ja. Ich finde, es ist absolut legitim zu sagen, ich lasse mir keine einzige Grenzverletzung gefallen und ich möchte jeden Kampf kämpfen. Ich befürchte nur, dass das so viele Ressourcen bündelt, dass man dann im Endeffekt nur ausgebrannt ist. Mhm. Ich glaube persönlich, dass es sinnvoll ist, sich die Kämpfe gut zu überlegen. Das Wichtigste in einem ersten Schritt ist einmal wirklich zu wissen, der Angriff kommt von außen, er hat nichts mit mir zu tun, das ist ein Idiot oder eine Idiotin. Ich bin okay und es ist auch okay, dass mir das unangenehm ist, aber ich lasse es, ich internalisiere die Message nicht. Und dann das vielleicht zu besprechen mit jemandem und mir dann zu überlegen, ist es sinnvoll, hier gegen was zu machen, welche Beweise habe ich? Vielleicht ist es für manche auch sinnvoll zu sagen, ich schaue, dass ich in eine Position komme, wo ich dann das System von oben ändere. Ich finde, das ist auch ein legitimer Weg, ehrlicherweise. Ja. Das Problem ist halt, am Weg nach oben vergessen wir ein bisschen, was die Motivation war möglicherweise, vergessen ein bisschen, was uns selber passiert ist, sie werden immer stärker sozialisiert in diesem System und sind dann vielleicht irgendwann Teil davon. Das heißt, gerade wenn ich sage, ich möchte das möglichst verdrängen und Karriere machen, um dann das System zu verändern, dann ist es sehr wichtig, immer selbstreflexiv zu bleiben und Situationen beobachten. Und wenn ich merke, oh wow, jetzt habe ich Führungs zum Beispiel Verantwortung und eigentlich gehe ich ziemlich harsch mit meinen Mitarbeitenden um oder ich rede sehr respektlos mit denen, wenn ich gestresst bin. Wenn mir solche Dinge auffallen, dann sollte ich dagegen arbeiten. Genau. Also das heißt, ich glaube, es hängt davon ab, was du möchtest. Es hängt davon ab, was deine persönliche Strategie ist. Es hängt auch von deinen Ressourcen ab. Es hängt davon ab, wie viele Zeugen, ob es Zeugen, Zeuginnen gibt, ob du eine Person hast, die dich unterstützt oder nicht. Aber einfach zu sagen, man muss immer sich dagegen wehren und eine Beschwerde einbringen, das ist zwar moralisch sicher richtig, aber ich glaube, für viele Personen nicht die richtige Strategie für ihr eigenes Wohlbefinden und quasi den für sie besten Outcome zu haben.
Ja.
Sind noch Fragen offen?
Ich glaube nicht.
Okay. Yara, vielen Dank für alles, fürs Augenöffnen, fürs Beraten, fürs Starkmachen auch. Ich hoffe, ihr habt viel daraus mitgenommen. Ich kann nur sagen, ich schon. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, guckt nochmal in die Shownotes, da werden wir Anlaufstellen verlinken. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als Danke in die Runde zu sagen und ja, bleibt stark, wir kriegen das alles hin und hört auf euer Bauchgefühl.
Genau, vielen Dank dir.
Danke euch.
Gerne. Und nochmal der Disclaimer, ab jetzt alle 2 Wochen eine Folge, also aktiviert die Glocke, bleibt dran und ihr habt hier gerade Part 2 gehört. Falls ihr den ersten Part nicht gehört habt, schaut nochmal rein.
Ich mache einfach ganz viele weirde Takes hintereinander.
Flexikon.
Flexikon.
Flexikon. Okay, Friedi.
Ja, Lukas.
Heute hatten wir ein ziemlich ernstes Thema.
Mhm.
Und ein Begriff, der mir öfter unterkommt, also jetzt gar nicht wegen sexueller Belästigung, aber so gerade bei Machtmissbrauch,
ja,
ist Gaslighting.
Mhm.
Kennst du den Begriff? Weißt du, was das ist?
Ja.
Okay.
Also, ich meine zu wissen, was es ist. Ist jetzt aber hier meine Küchenpsychologie-Erklärung. Gaslighting ist im Prinzip das Verhalten, wenn Menschen dir von ihren Gefühlen erzählen und du sie nicht annehmen magst, aus irgendeinem Grund, weil du dich angegriffen fühlst beispielsweise, und deswegen der Person anfängst, ihre Gefühle auszureden oder kleinzureden. Also in Form von, du übertreibst schon wieder, du bist immer so emotional, ich habe das ganz anders wahrgenommen, das stimmt so nicht. Genau, um das Problem im Prinzip oder das Gefühl zu negieren, was meistens ja nicht dazu führt, dass du das Problem klärst, sondern du die Person mit dem Gefühl alleine lässt und es meistens sogar noch das Gefühl verschlimmert.
Genau, also was ich jetzt nochmal gelesen hatte, ist, dass halt, wenn das jemand macht, dass man da die Absicht hat, häufig absichtlich die Realität des Gegenübers zu verdrehen.
Eine Form der Manipulation.
Genau, um sie zu manipulieren, zu verunsichern. Und als Beispiel, wenn der Chef einfach sagt, oder ist jetzt lustig, also wenn er, nee, ist nicht lustig, aber wenn er sagt, das habe ich nie gesagt, du bildest dir das nur ein, obwohl es halt eigentlich stimmt, nutzt er dann irgendwie so aus, okay, er steht drüber, er muss das ja vielleicht irgendwie besser wissen oder so. Und dann, ja, genau, befeuert das halt, dass man sich dann
kleiner fühlt. Wobei ich nicht glaube, dass das immer alle bewusst tun, zu sagen, ich manipuliere jetzt die Person. Und auch das, glaube ich, oft einfach nur so ein unterbewusster Impuls ist.
Ja, wahrscheinlich, um halt einfach.
Also jetzt in der Führungsposition vielleicht nicht, aber ne, in anderen Situationen.
Ja, wahrscheinlich, weil man halt sich selbst keinen Fehler eingestehen möchte, ne?
Ja.
Ganz oft, ja. Okay, und dann habe ich noch etwas gefunden, was ich ehrlicherweise zum ersten Mal gehört habe, aber total alltägliches Phänomen ist, und das ist der Bystander-Effekt.
Ja, kenne ich auch.
Kennst du auch?
Ja. Ah. Oh, Lukas, ich beschäftige mich doch gerne mit so Psychothemen.
Ja, ich weiß.
Bystander-Effekt spielt auch gerade bei zum Beispiel Kriminalfällen im öffentlichen Raum eine große Rolle, wenn beispielsweise in einer Bahn oder so sich ein Mensch übergriffig verhält, kann aber ja in unserem Kontext jetzt auch zum Beispiel bei der Arbeit sein.
Ja.
Wir sind irgendwie auf einem Fest gemeinsam und wir beobachten eben, wie irgendwie ein Kollege sich einer Kollegin oder auch andersrum übergriffig verhält, dass man dann das Gefühl hat, okay, irgendwie sagt ja keiner was, dann sage ich jetzt auch nichts oder andersrum auch, es wird schon jemand was sagen, ich muss es ja jetzt nicht machen.
Korrekt.
So. Heißt, man steht irgendwie so daneben, man beobachtet das und man wartet irgendwie auf eine Lösung ab, aber es fehlt eben so der Initiator innerlich zu sagen, ich muss jetzt vielleicht die Lösung sein, ich muss es vielleicht ansprechen.
Genau, weil ein Ansatz war halt, umso mehr Menschen in der Situation dabei sind, auf desto mehr Menschen wird dann halt auch die Verantwortung übertragen. Ja. Das heißt, jeder hat einfach einen wesentlich geringeren Anteil an Verantwortung und zieht sich damit dann aus der Affäre raus. Ne? Wenn man jetzt alleine mit zwei Menschen ist, die irgendwie eine blöde Situation da haben, dann geht man wahrscheinlich eher rein, weil sonst kann es ja keiner.
Übrigens auch ganz wichtig in solchen Situationen, wenn man jemandem helfen möchte, gerade in solchen Gruppen, löst es Menschen aus diesem Beistandereffekt, indem man sie als Person, als Einzelperson in die Verantwortung zieht. Das heißt, die Person ansprechen, dass wenn du sie namentlich nicht kennst, zu sagen, sie da mit dem lilanen Schal, können Sie mal bitte kurz kommen und helfen oder können Sie mal die Polizei rufen, ist jetzt vielleicht in so einem Kontext, wie wir heute irgendwie besprochen haben, nicht so der Case, aber das kann eben helfen, um das ein bisschen aufzubrechen.
Auf jeden Fall. Dann ist die Verantwortung bei einer Person und nimmt sie hoffentlich wahr. Okay, super.
Viel mit dazu.
Bravour, Friedi. Nicht schlecht.
Ach, endlich mal was gewusst.
Leute, wie ist es bei euch? Hat euer Unternehmen Vertrauenspersonen? Habt ihr Anlaufstellen? Oder wie wird es bei euch gehandhabt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde uns wirklich sehr interessieren.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Und ihr könnt uns übrigens auch Themenvorschläge schicken. Wenn es konkrete Fragen gibt oder auch irgendwas, was ihr mal gerne hier im Podcast besprochen hören wollt, schreibt uns doch einfach eine Mail. Die Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
WorkExposed ist ein Podcast der Xing SE. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer mit Unterstützung der Xing-Redaktion. Video, Ton und Schnitt Cream Studio GmbH.